geben von dieser Predigtserie. Und wie ihr wisst, sind die Predigten auch online zu finden auf der Homepage der Connect Church. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, dann gerne hier die Einladung, das euch online einfach anzuhören. Genau, zum Einstieg habe ich eine kurze Geschichte mitgebracht, die ganz gut in dieses Thema Fels in der Brandung einfach reinpasst. Da habe ich ein Bild mitgebracht, ich hoffe, man kann es erkennen, da ist so ein Fels im Meer zu sehen. Und ich war letztes Jahr in Australien beruflich und da durfte ich dort auch eine Gemeinde besuchen, das Life Center heißt es da. Und da war der Pastor Bruce Hill dort aus Sydney und er hat eben eine Geschichte erzählt, die er selber eigentlich im Fernsehen gesehen hatte. Und zwar ging es da um einen kleinen Fischer, der unterwegs war mit seinem kleinen Boot auf hoher See, um zu fischen. Und es kam ein Sturm auf und eine große Welle erfasste dieses Boot und dieser Mann oder dieses Schiff kenterte und der Mann geriet in Seenot. Und zum Glück für diesen Mann, gab es eben genau so einen Felsen im Meer und er konnte sich daran festhalten, er konnte sich daran festklammern und eben die ganze Nacht daran sich ja sozusagen schützen. Am nächsten Morgen kam ein Helikopterteam und hat ihn quasi gerettet aus dieser Notsituation. Und das Interessante war, das war nämlich das, was dieser Prediger dann gehighlightet hat oder hervorgehoben hat, war, dass als er wieder quasi ans Land geführt wurde und ausstieg aus diesem Helikopter, da waren schon eine Menge an Pressesprecher, an Interviewer, an Reportern da, die eben wissen wollten, wie erging es diesem Mann auf diesem Felsen. Und da kam eben einfach die Frage, ja, hattest du Angst? Hattest du Angst, als du dich auf diesem Felsen dort oben befunden hast, ganz alleine die ganze Nacht über, während dieser Sturm tobte? Und der Mann hat dann gesagt, ja, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, meine Knie zitterten, ich hatte mega Angst, aber der Felsen, er zitterte nicht. Und ich denke, gerade als uns, wir Christen, ist es einfach ja so ein großes Vorrecht zu wissen, wenn wir auf Gott unsere Füße setzen, wenn wir auf Jesus, wenn wir ihn als unseren Felsen haben, dann können die Stürme in diesem Leben kommen, die können und die werden auch kommen, weil wir einfach in einer ja gefallenen Welt leben. Aber wenn wir wissen, auf wen wir unseren Fundament, unser Glauben gestützt haben, dann wissen wir, dass uns nichts aus der Bahn werfen kann. Genau, und deswegen möchte ich auch gleich ins Kapitel 5 mit einsteigen. Und da ging es im Prinzip darum, dass nach einiger Zeit, wir waren ja mitten in diesem Mauerbau, in dieser Renovierung oder diesem Wiederaufbau von Jerusalem, dass nach einiger Zeit jüdische Männer und Frauen zu Nehemia kamen und sich beschwerten aus Leuten aus ihrem eigenen Volk. Und das Volk beklagte sich um die Umstände, die während diesem Mauerbau eben dort fortherrschten. Und konkret ging es um 3 Punkte. Denn die Helfer oder die Männer hatten Hunger, denn sie hatten viele Söhne und Töchter und daher brauchten sie mehr Getreide, um einfach in dieser schweren Situation ja gut durchzukommen. Zum anderen mussten sie Felder, Häuser, Weinberge pfänden, damit sie überhaupt über die Runden kamen. Und wieder andere, da gab es noch eine dritte Gruppe, die beschwerten sich darüber, dass sie Geld leihen mussten, dass sie sich quasi Kredite aufnehmen mussten, um weiterhin ihre Steuern an den König zu zahlen. Und ich denke, jeder von uns kann das verstehen, wie es dem Volk in dem Moment ging. Ich denke, auch heute leben wir in einer Gesellschaft, wo es immer mehr so auseinandergeht, wo so eine Zweiklassengesellschaft sich abbildet, wo die Reichen immer reicher werden und die Ärmer eben immer gucken müssen, wie man über die Runden kommt. Und deswegen können wir das, glaube ich, schon so ein bisschen nachvollziehen, wie es dem Volk da ging in dem Moment. Und das Resultat war, dass das Volk, es war traurig und frustriert über den aktuellen Zustand. Sonst hätten sie es wahrscheinlich auch Nehemia nicht erzählt. Sie fühlten sich ausgebeutet und ja, zu Unrecht behandelt von den eigenen Leuten, denn sie hatten irgendwie kein Vertrauen, keine gemeinsame Basis, es gab kein gemeinsames Ziel, denn ja, es entwickeln sich einfach 2 Lager in dem Moment. Und sie sahen sich als Sklaven anstatt als ein Volk. Und ja, die Väter, die mussten bereits schon ihre eigenen Töchter als Sklaven an diesen führenden Männern quasi überlassen, damit, dass sie überhaupt über die Runden kamen, dass die, ja, die Töchter quasi dort angestellt sind, dass sie ihre Schulden begleichen konnten. Und zusammengefasst fühlten sie sich einfach machtlos gegenüber diesen führenden Männern. Und die Lage, ja, die sah augenscheinlich eigentlich aussichtslos aus. Denn die führenden Männer, wie wir gesagt haben, wurden immer reicher und das einfache Volk wurde immer ärmer und dabei noch hatten sie noch diesen Mauerbau zu bewältigen. Und vielleicht kommt dir das ja manchmal bekannt vor. Auch wir haben hin und wieder mit Anfechtungen oder mit Uneinigkeiten von innen zu kämpfen. Und im Inneren meine ich jetzt damit zum Beispiel unsere eigenen Gedanken oder Gefühle. Und als ich mich so vorbereitet habe, da hat Timmy mir einen guten Tipp gegeben, denn er meint, es ist ja oft so, dass der Feind erkennt unsere Schwächen, er weiß, wo wir schwach sind und er versucht eben in diese kleine Schwachheit einen Keil zu treiben und dann eben so lange darauf zu klopfen, bis aus diesem kleinen Punkt ein Riss entsteht und er dann Raum in unserem Leben einnehmen kann. Aber das Innere kann in dem Fall natürlich auch unsere Geschwister sein, beispielsweise durch unterschiedliche Charaktere, die da aufeinander prallen. Ich möchte natürlich keinen verurteilen an der Stelle, denn wir alle sind Menschen und wir alle haben mit unterschiedlichen Charakteren zu tun und wir kämpfen auch nicht gegen Fleisch, sondern gegen die geistige Welt. Und es kann natürlich hin und wieder mal vorkommen, dass es einfach zu, ja, Konflikten oder zu unterschiedlichen Meinungen auch innerhalb des Leib Christi kommen kann. Aber nicht nur wir haben damit zu kämpfen, nein, selbst die Jünger hatten einen Konflikt. Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie kannten ja eigentlich, was Jesus ihnen gelehrt hatte. Und dennoch saßen sie mit Jesus an einem Tisch und unterhielten sich darum, wer von ihnen der Größte sei. Und ich denke, das zeigt uns, dass es einfach menschlich ist, dass wir mit Konflikten zu tun haben und einfach mit Uneinigkeiten untereinander. Daher möchte ich dich jetzt schon mal ermutigen, dir selbst die Frage zu beantworten. Und da können wir uns gerne auch ein bisschen Zeit nehmen, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen. Einfach die Frage, wie stehe ich im Bau des Reiches Gottes zu meinen Geschwistern? Gönne ich meinen Bruder, meiner Schwester den Erfolg oder schaue ich mit Neid auf das, was mein Bruder oder meine Schwester erreicht hat? Ich denke, ja, jeder von uns kann das einfach für sich beantworten. Und wie wir gesagt haben, kam es eben unter Uneinigkeit unter den eigenen Leuten. Der Feind versucht, durch diese Angriffe von innen Zweifel in unsere Herzen zu pflanzen. Zweifel ist eines seiner größten Waffen, sagen wir mal. Denn jeder kennt diese typischen Fragen, die da kommen. Hat Gott wirklich gesagt? Ist es denn wirklich so schlimm? Durch solche Fragen versucht er uns immer zu verwirren und vor allem in unserer Identität als Söhne und Töchter Gottes ja da einfach in Zweifel zu bringen. Selbst Jesus wurde davor nicht verschont. Er wurde selber durch den Feind in der Wüste geprüft. Doch er wusste, wie er gegen den Feind bestehen konnte, nämlich mit dem Wort Gottes. Und das zeigt uns umso mehr, dass wir auch lernen müssen, standhaft zu sein und unser Fundament auf Jesus zu richten. Jesus lehrt uns, uns einander in Liebe anzunehmen und uns zu vergeben. Weil er auch auf dieser Welt gelebt hat und er weiß, dass wir es ja mit nicht immer so einfach haben. Es ist nicht immer rosig. Aber er lehrt uns eben, dass wir uns ja einander in Liebe annehmen sollen. Und ja, und als Beispiel habe ich da einfach mal das Vaterunser genommen, weil auch da drin steht, dass wir auch vergeben sollen unseren Schuldigern. Und gerade unter Geschwistern ist es sehr wichtig, denn jeder kann und wird mal Fehler machen. Und Fehler machen ist auch okay. Solange wir diese eben vor Gott bekennen und ja einfach nach vorne schauen und unseren Geschwistern vergeben. Wir müssen lernen, damit umzugehen und eben dieser Vergebung zu leben. Dann werden wir gemeinsam im Reich Gottes eben vorankommen und werden, ja, das werden wir auch nachher dann noch im Laufe der Geschichte dann sehen, wie Nehemia damit umging. Jesus lehrt uns aber nicht nur, dass wir vergeben sollen, sondern er sagt uns sogar, dass wir 70 mal 7 mal vergeben sollen. Also nicht nur einmal, sondern ständig eigentlich unseren Mitmenschen vergeben sollen. Ja, und das lehrt uns eben, mit diesen Fehlern von anderen umzugehen. Denn auch er rechnet uns unsere Schuld nicht an, wenn wir zu ihm kommen, und das Gleiche sollen wir eben auch tun. Denn dadurch werden wir verwandeln in das Bild Christi und werden ihm immer ähnlicher. Doch Jesus geht sogar noch weiter. Das zeigt uns, dass eben keiner von uns perfekt ist mit diesem Vers. Und es ist eben einfach wichtiger, jeden Einzelnen zu vergeben und das Alte hinter uns zu lassen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir in Johannes 13, Vers 35, dass, wenn wir diese Liebe untereinander haben, dass die Welt uns daran erkennen wird, dass wir seine Jünger sind, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Das ist quasi unser Kennzeichen, soll das sein. Und schauen wir uns als nächstes die Reaktion, die Nehemia hatte, als er das hörte, was das Volk ihm vorwurf oder was das Volk vorgebracht hatte. Er wurde sehr zornig, als er diese Missstände erfuhr. Er dachte aber erstmal über alles nach und reagierte nicht direkt. Und das hat mich so ein bisschen auch selber zum Nachdenken gebracht. Denn oft ist es ja doch so, dass wir erst reagieren und dann nachdenken. Aber Nehemia macht eben das genau richtig. Er reagierte nicht direkt, sondern er dachte erstmal über das nach, was da vor sich ging. Und erst danach sprach er mit diesen führenden Männern und sagte ihnen: Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Und ja, erst im zweiten Schritt sprach Nehemia den Männern ins Gewissen. Er sagte ihnen: Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie jetzt etwa von euch zurückkaufen? Er zeigte den Männern auf, was hier genau schief läuft. Erinnerte sie daran, dass, was sie eigentlich durchgemacht hatten, dass sie selber auch versklavt worden waren, beziehungsweise teilweise sogar noch sind. Und dabei haben die Männer nicht daran gedacht, die Stadt wieder aufzubauen, wie wir gehört haben. Die lag schon seit zig Jahren in Schutt und die Männer, denen war es einfach wichtiger, ja, ihr eigenen Profit zu machen und eben sich Länder zu kaufen und das Volk auszubeuten. Und wenn wir uns diesen Vers auch so genauer anschauen, dann finden wir da auch eine gewisse Analogie auch zum Neuen Testament. Denn auch wir wurden erkauft durch das Blut Jesu. Auch wir haben durch seinen Tod aus Gnade das ewige Leben empfangen. Und wir wurden eben auch freigekauft. Und Nehemia ging noch weiter und zeigte den Männern auf, dass sie eigentlich ein großes Unrecht begingen. Nicht nur am Volk, sondern auch an Gott selbst. Und das lesen wir in dem Vers, wo es heißt: Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer eigenen Feinde, unserer Feinde. Die Situation scheint zunächst so, als ob Nehemia kein Blatt vor den Mund nimmt. Doch das Interessante ist, dass Nehemia nicht nur mit dem Finger zeigt und wütend war über das Verhalten dieser Männer und sie kritisierte, nein, sondern wir werden sehen, dass er selber ein Gegenbeispiel durch sein eigenes Leben gab. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns, dass wir in unserer Umwelt unseren Mitmenschen zeigen, dass wir anders sind. Denn er, Nehemia selber, verzichtete während dieser ganzen Zeit auf das geliehene Geld, auf Getreide und forderte sie nicht zurück und forderte eben diese Männer dann auf, das Gleiche zu tun. Eben auf diese Privilegien zu verzichten und den Männern und Frauen diese Schulden zu erlassen. Wir lesen es hier nochmal in Vers 11 und 12. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Und das Interessante ist, dass die Männer einfach einwilligten, ohne wirklich auf ihr Recht zu pochen. Und ich denke, das ist so ein Stück weit, hat das natürlich mit den Worten von Nehemia zu tun, aber eben auch mit dem Beispiel, das er ihnen gab aus seinem eigenen Leben. Er musste nicht lang diskutieren mit denen und sagen, ja, ihr könntet oder ihr sollt oder ihr wollt, sondern nee, wir sehen das im Vers 12, dass die Männer direkt einwilligten und das tun wollten, was Nehemia gesagt hatte. Doch das reichte Nehemia nicht. Er wollte quasi eine wir würden heute sagen, eine notarielle Beurkundung, denn die Gläubiger, also diese Männer, mussten das sogar vor den Priestern schwören und das quasi als Versprechen einhalten. Also es wurde so ein kleiner Bund, wenn wir wollen, geschlossen. Und Nehemia schüttelte dabei symbolisch sein Gewand aus und so sollte es jedem Einzelnen gehen, der diesen Bund, diesen Eid bricht und eben dann ja als Ausschluss symbolisieren aus Gottes Sippe und sein Besitz. Es war quasi eine Warnung an diese Männer, was passieren würde, wenn sie eben diesen Bund nicht einhalten würden. Und er wollte dabei, Nehemia war es eben wichtig, dass da kein Kompromiss entstanden wurde, einfach, dass es einfach, ja, entweder man ist dafür oder eben nicht. Und wir sehen dann, dass Nehemia den Menschen einfach eine Chance gab, vergeben und vergessen. Denn der Mauerbau, das war ja immer noch ausstehend, muss weitergehen und das Volk muss lernen, nach vorne zu schauen. Nehemia wusste, was seine Vision war. Er wollte diesen Mauerbau, diese Stadtbau realisieren und wusste, dass es dafür eben auch einen Preis zu bezahlen gab. Und er ließ sich durch diese Angriffe von innen nicht einschüchtern und blieb dennoch standhaft, wie eben auch das Thema ein Fels in der Brandung, wenn wir so wollen. Auch wenn die ganzen Umstände auf ihn einprasten, war er immer noch gewillt, diesen Stadtmauerbau durchzuführen. Und wir sehen dann, dass durch diese Standhaftigkeit wurden diese inneren Blockaden innerhalb des Volkes gebrochen. Es entstand Freiheit und es entstand eine Lobpreisparty danach, denn das ganze Volk lobte Gott danach, nachdem das umgesetzt wurde. Wir sehen eben, dass diese führenden Männer ihr Versprechen einhielten und das taten, was Nehemia ihnen vorgeschlagen hatte. Und jetzt gehen wir noch ein ganz kurz, das ist zum Abschluss des Kapitel 5, nochmal so ein. Da erklärt Nehemia nochmal selber oder schreibt von sich aus, auf was er da alles verzichtet hat während dieser Zeit. Also er war 12 Jahre lang Statthalter der Provinz Juda. Während dieser Zeit, wie wir gesagt haben, verzichteten er und seine Verwandten und seine Mitarbeiter eben auf zusätzliche Abgaben und Privilegien aus dem Volk. Das hatten die Vorgänger von Nehemia nicht gemacht. Die forderten jeden Tag, wenn ich mich nicht täusche, 40 Silberstücke. Also sie beuteten das Volk regelrecht aus. Doch Nehemia hatte Ehrfurcht vor Gott und setzte seine Kraft dafür ein, dass eben dieser Mauerbau umgesetzt wird, anstatt sich an dem Volk, wie die anderen das gemacht haben, an dem Volk zu bereichern. Und wir sehen eben, dass er eben Gott und sein Reich an die erste Stelle setzte. Und jetzt sehen wir noch ein paar Punkte, wo Nehemia quasi eine Investition in Gottes Reich getätigt hat. Er war gastfreundlich, also steht die Einladung auch für uns heute, gastfreundlich zu sein. Er hatte täglich 150 führende Juden zu Gast, also jeden Tag. Täglich ließ er ein Rind, 6 der besten Schafe und viel Geflügel schlachten und zubereiten. Also es gab einen riesigen Barbecue, kann ich mir schon vorstellen, jeden Tag. Und alle 10 Tage dazu noch Wein in großen Mengen. Und das Highlight davon ist, dass alle Kosten direkt von Nehemia getragen wurden und eben ohne zusätzliche Abgaben zu verlangen von dem Volk. Und ich denke, das zeigt so ein bisschen das Herz des Nehemia, wo wir da sehen können. Und wenn wir so das 5. Kapitel so ein bisschen zusammenfassen, dann haben wir eben ja gesagt, dass wir immer wieder mit diesen inneren Anfechtungen zu kämpfen haben. Doch das Fazit ist, lass dich nicht entmutigen durch diese Anfechtungen, sondern vertraue auf Gott. Ich denke, das ist einfach dieser wichtige Punkt, den ich heute ja übermitteln möchte, dass die Anfechtungen werden kommen, doch wir sollen lernen, auf Gott zu vertrauen. Setze dein Fundament und Vertrauen auf ihn und sei ein Fels in der Brandung, wie Nehemia es hier war. Er war standhaft, fokussiert und eben treu in seiner Vision. Danach kommen wir auch ins Kapitel 6. Da gehen wir ein bisschen auf Anfechtungen von außen ein, wobei man sagen muss, natürlich ist es immer ein bisschen schwierig abzugrenzen zwischen außen und innen. Außen ist jetzt hier mehr auf die Feinde, die damals dort Nehemia quasi den Mauerbau reinpfuschen wollten und eben wollten, dass er das nicht schafft. Doch wir sehen, dass das Kapitel 6 eben mit einem Paukenschlag eröffnet, denn die Feinde erfuhren, dass die Stadtmauer erfolgreich wieder aufgebaut wurde. und keine Lücken mehr aufwies. Nur noch die Stadttore mussten eingesetzt werden, doch die Mauer an sich war eigentlich schon fertig. Und da bekamen die Feinde, ja, die bekamen Panik und planten eben einen Anschlag gegen Nehemia. Und verschiedene, wie wir sehen werden. Der erste Plan der Feinde war es, sie wollten ein Treffen ausmachen mit Nehemia. Doch Nehemia sah verstand einfach, dass da was anderes dahinter steckte. Und das haben sie insgesamt 4-mal versucht, mit der gleichen Taktik eigentlich, sich immer mit ihm treffen zu wollen. Doch die Antwort von Nehemia war: Ich kann nicht kommen, ich habe was zu erledigen. Wir haben hier diesen Mauerbau fertigzustellen und ich müsste alles liegen lassen, nur um mich mit euch zu treffen. Und ich fand es irgendwie so interessant, dass er das einfach so, ja, man bekommt eine Einladung, aber nö, ich habe eigentlich was anderes vor, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Und interessant ist eben diese Tatsache, dass die Feinde nicht aufgaben, doch dass Nehemia eben standhaft war und dieser Fels in der Brandung war in dieser Situation. Und auch wir dürfen das natürlich lernen und da gibt es eben so einen Geheimvers oder so einen Geheimspruch, den ich heute mitgeben möchte. Das ist einfach aus Jakobus 4,7, da heißt es, dass auch wir dem Teufel widerstehen sollen, so flieht er von uns. Und Sanballat, einer der Feinde, stellte Nehemia noch eine fünfte Probe und schrieb ihm nochmals einen Brief. Und in diesem Brief, der durch einen Boten ausgehändigt wurde, stand eben drin, dass Nehemia einen Aufstand geplant hatte und deswegen auch überhaupt dieser Mauerbau zustande kam. Also irgendwelche Sachen, die einfach nicht gestimmt haben. Und auch, dass Nehemia zum König gekrönt werden sollte und sogar schon die Propheten dafür bestellt wurden, um ihn zum König zu weihen. Und das würde natürlich dem persischen König nicht gefallen, wenn das ja stimmen würde. Und deswegen wollten die Feinde sich mit ihm treffen, um einfach das zu diskutieren, was denn da dahinter steckt. Doch wieder mal blieb Nehemia standhaft und ließ sich nicht von diesen Lügen täuschen. Genau, wie wir gesagt haben, durchschaute er auch diesen Plan, weil er sich eben auf Gottes Wort richtete und eben wusste, auf wen er vertraut hatte. Und ich denke, dieser Vers 9, das ist so ein bisschen so ein Schlüsselvers von diesem 6. Kapitel, weil da heißt es, unsere Feinde wollten uns Angst einjagen und die Fertigstellung der Mauer verhindern. Doch ich betete, Herr, gib mir Mut und Kraft. Er wusste, dass es schwer werden würde. Er wusste, dass er mit diesen Anfechtungen zu kämpfen hatte. Doch er vertraute auf Gott. Er schrie zu Gott, gib mir Mut und Kraft. Und ich denke, das ist auch ein bisschen das, was ich eingangs gemeint habe, dass wir einfach mal unsere Situation so ein bisschen auf den Radar, auf den Schirm holen und das heute zu unserem Gebet machen. Herr, gib du mir Mut und Kraft. Vor allem, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, dürfen wir doch wissen, dass Gott einen Ausweg hat für uns. Und dann gab es noch einen weiteren Anfechtungsversuch durch Schemaja. Schemaja war eines der Helfer, das haben wir auch letzte Woche von Ome schon so ein bisschen gehört, als er die ganze Liste von Helfern uns gezeigt hat. Und dieser Schemaja, der wurde bestochen durch Tobia und Sanballat und er wollte im Prinzip ein Treffen auch wieder arrangieren mit Nehemia und zwar im Inneren des Tempels. Nur durfte natürlich keiner den Inneren des Tempels begehen, außer natürlich, man ist ein Priester. Und die Prämisse war dafür, oder dieser Vorwand war, dass sein Mordplan gegen Nehemia geplant sei, dass er umgebracht werden sollte und deswegen sollte er sich in diesem Inneren verstecken und eben einschließen. Doch das durchschaute Nehemia wiederum, dass es eben nicht stimmte und er handelte dabei richtig, weil, wie wir schon gesagt haben, nur ein Priester darf den inneren Raum des Tempels überhaupt betreten. Und auch in diesem Fall blieb er einfach standhaft und treu zu dem Wort Gottes. Und weil er einfach das Gesetz kannte, weil er wusste, ich darf das gar nicht, ich darf gar nicht in den inneren Raum gehen des Tempels als Normalo, nur als Priester darf man da reingehen. Und du siehst einfach, es zahlt sich aus, fest im Glauben zu sein, denn wie wir gesehen haben, wird die Stadtmauer fertiggestellt. Wir sehen das im Kapitel 6, Vers 15. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsrum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Und ich denke, das Ausschlaggebende an diesem Vers ist das Wollen. Denn die Feinde wollten, sie hätten sich das gewünscht. Doch es war nicht Gottes Plan, es war nicht das, was Gott zulassen wollte, dass die da Erfolg haben mit dem, dass sie Nehemia zum Fall bringen. Diese ganzen Anfechtungen von außen waren darauf ausgelegt, diesen Plan von Nehemia zum Scheitern zu bringen. Doch Nehemia blieb standhaft, wie wir gesehen haben. Und warum? Weil er aus Gott heraus handelte, weil er zu Gott schrie, weil er auf Gott vertraute, weil er das sein Zentrum auf Gott gelegt hatte. Und das dürfen auch wir lernen heute Morgen. Wir dürfen einfach sagen, Herr, ich kann nichts aus meiner eigenen Kraft, aber ich möchte von dir Kraft empfangen. Ich möchte, dass du mir das ermöglichst. Und das Fazit ist eben daraus, dass Gott uns belohnt, wenn wir treu sind und zu ihm stehen und dass wir eben dann ja Segen und seine Liebe empfangen, wenn wir lernen, in Abhängigkeit von ihm zu leben. Und zusammengefasst haben wir es eben manchmal auch mit diesen Anfechtungen auch von außen zu tun. Doch es lohnt sich, wie wir gesagt haben, treu zu sein und auch zu widerstehen, damit wir siegreich sein können in Gottes Reich mit Gottes Hilfe. Und genau, als nächstes möchten wir dann eben in diese Ministry Time dann langsam einsteigen, wo ich einfach mal drei Fragen mitgebracht habe, wo es heißt, wo habe ich mit Anfechtungen zu kämpfen, sei es von innen oder eben von außen? Oder wie weit ist Gottes Projekt in und durch mein Leben gekommen? Stehe ich dort, wo Gott mich haben möchte? Und wie weit ist mein Bauvorhaben, wenn wir so wollen, schon vorangeschritten? Und um auf das Beispiel von eingangs wieder zurückzukommen, auf welchen Grund stehe ich, wenn die Knie zittern, wenn ich es mit der Angst bekomme, wo habe ich mein Fundament gebaut? Habe ich es auf Gott gebaut oder auf was anderes? Und genau, das sind einfach so diese Fragen, die ich heute mitgebracht habe zum Abschluss, wo ihr einfach drüber nachdenken könnt und wo wir auch gesagt haben, wir möchten uns gerne ein bisschen Zeit nehmen. Wenn jemand möchte, können wir auch gerne gemeinsam beten, dass wir da einfach, dass diese Ketten und diese Festungen gebrochen werden, wo wir einfach noch mit Anfechtungen zu kämpfen haben.